Und damit herzlich willkommen zur 25. Folge des 125er Champs Podcast. Bei mir ist natürlich wieder der Moritz. Moritz, hi, schön, dass du da bist.
Grüße euch, hallo. Ich bin heute nicht alleine mit Jens da. Das ist ja Wahnsinn.
Genau, Moritz hat es mit mir allein nicht mehr ausgehalten. Und das war nicht der Grund. Nein, wir haben heute noch zwei spannende Gäste dabei. Und zwar ist das zum einen der Olli. Hallo Olli, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Gerne. Und dann ist das noch der Mario. Mario kennt ihr vielleicht noch aus der Was passiert eigentlich, wenn ich Dummheiten mache? Folge von den 125er Champs. Mario, auch schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, danke, dass ich mal wieder hier sein darf. Es freut mich sehr, dein wunderschönes Gesicht zu sehen.
Er lügt. Aber wir müssen mit Mario natürlich sofort sagen, irgendwie, er ist nicht wieder hier, weil er wieder eine Dummheit begangen hat. Also auch da.
Ja, Ansichtssache, ne?
Ja, also keine, weswegen der Führerschein schon wieder weg sein sollte.
Na, das haben wir nie, ist nie passiert.
Natürlich nicht. Wir haben das alle quasi auf Tonband gebannt.
Richtig,
also,
richtig.
Aber bevor wir jetzt hier ins Karlauerhafte abdriften, wir wollen heute mit euch reden über Motorradtrainings und zwar auch in Richtung 125er, genauso wie Rennstreckenfahren. Und für das Motorradtraining, da würde ich sagen, ist der Olli der richtige Ansprechpartner, aber wir haben natürlich auf Olli noch einen kleinen Anschlag vor, weil wenn wir schon mal Gäste hier haben, war es bis hier immer der erste Punkt, den wir abgehakt haben, dass unser Gast in ein kleines Ratespiel mit uns einsteigen musste. Und zwar überlegst du dir jetzt mal im Kopf dein Motorrad-Traumbike, wenn Yelt keine Rolle spielen würde. Mhm. Und du verrätst jetzt Moritz, Mario und mir nur, wie viel Zylinder das Fahrzeug hat. Ob es eine Verkleidung hat, ja oder nein, und wie die Lenkerform aussieht, also Stummel, gerader Lenker oder sowas. Und dann müssen wir drei raten, was das sein könnte. Okay. Und ich kann dir nur als Tipp geben, lass es nicht das sein, was in der Tiefgarage steht, weil das wüsste ich sofort.
Warte mal, in der Tiefgarage steht gerade gar nicht.
Deins.
Also, so. Also meins, ja. Meins steht da nicht.
Genau. So.
Also. Aber mein Traumbike hat auch 4 Zylinder.
Okay.
Keine Verkleidung.
Also ein Nacketbike.
Wobei ich habe 2 Traumbikes, aber Nakedbike.
Lass uns doch beide mal raten.
Okay. Und einen geraden Lenker. Das ist das erste Traumbike.
Okay.
Also ich glaube, ich weiß es schon.
Aber lass mal erstmal Moritz. Moritz, hast du eine Idee?
Ich habe da am wenigsten Kontakt mit
Er kennt mich auch am wenigsten.
Ja.
Ist er vielleicht der Beste zum Raten?
Das ist vielleicht spannend. Stehst du auf Italiener?
Auch, aber das ist nicht mein erstes Traumbike.
Das ist kein Italiener. Dann haben wir einen Japaner.
Nein.
Oh Gott.
Okay, jetzt wird es einfach. Einfacher.
Also für Moritz, so als Tipp, KTM baut kein Vierzylinder.
Ja, nee, also mein Next Guess war tatsächlich auch keine KTM. Mein Next Guess war dann eher BMW, muss ich sagen. 4 Zylinder, Naked Bike, ich glaube, da kommt dann fast nur die S1000R in Frage.
Fast.
Okay, das ist jetzt, wir haben ja Traumbike gesagt und wenn Geld keine Rolle spielen
dann
würde.
Dann natürlich die überedle M1000R.
Genau, weil die S1000R habe ich ja, deshalb, wenn Geld keine Rolle spielt.
Genau. Ich verstehe, gute Wahl.
Das war aber jetzt, deswegen haben Mario und ich nicht mitgeraten, weil wir wussten natürlich, dass du eine S1000R fährst. Deswegen war jetzt der nächste Gang zur M1000R für uns natürlich ein leichter. Genau. Aber du hast ja gesagt, du hast noch ein zweites Traumbike. Deswegen weiten wir jetzt spontan diese Kategorie etwas aus. Olli ist zum ersten Mal da, deswegen
darf ich zwei
Traumbikes benennen.
Und da ihr mich kennt, ist das ja mehr als fair, glaube ich. Also das zweite Traumbike ist verkleidet, hat 2 Zylinder. Und halt dementsprechend eine gebückte Haltung.
Ducati 998.
Nein, also Ducati ist schon mal gut, aber nicht diese. Und ich glaube nicht, dass ihr drauf kommen würdet.
Vor Baujahr 2000?
Ja.
Dann bin ich raus.
Vor Baujahr 2000. 2 Zylinder hast du gesagt, ne?
Ja, V2.
V2. Eine 888?
Nein. Aber die Richtung ist schon gut.
Dann kommt ja 851.
Nein, auch nicht.
Jetzt gehen wir die komplette Reihe runter.
Genau,
die
916 Reihe. Dann.
Finde ich auch sehr toll tatsächlich. Habe ich heute Morgen in der S-Bahn tatsächlich geschaut, wo die preislich liegen.
Toll.
Weil in dem Ducati Spezial war die gerade drin. Aber tatsächlich eine 900 SS oder eine 900 Superlight. Mm. Und allerdings aber in der Farbe Gelb. Das ist so.
Wäre mein nächster Tipp gewesen.
Ja. Er hat uns gar nicht zu Ende raten.
Eben.
Das ist mein Fehler. Begeistert. Okay.
Also dann der Aufruf nach da draußen, wer eine 900 SS hat, der soll sich beim Olli in Gelb beim Olli mal melden.
Nein, finde ich optisch, finde ich, das ist für mich ein echt schönes Bike. Ich bin die 750 SS, so habe ich meine Frau kennengelernt, bin ich öfters gefahren und da bin ich irgendwie dran hängen geblieben, warum auch immer. Sieht man mal.
Ja, hört sich gut an. Trotzdem wären wir jetzt wieder ein bisschen seriöser, würde ich sagen. Und da der Olli jetzt
schon. Verlass dann mal den Raum.
Und da der Olli ja schon so viel reden durfte, Olli, sag doch mal kurz, wer bist du überhaupt? Was machst du bei der Motopresse? Was tust du hier den ganzen Tag?
Also, wie ich ja schon vorgestellt worden bin, ich bin der Olli vom Motorrad Action Team und habe die große Ehre, ich darf die Motorradtrainings beim Motorrad Action Team organisieren, planen, durchführen. Und damit ist, glaube ich, schon das meiste gesagt. Also,
genau, was ist denn das Motorrad Action Team?
Das Motorrad Action Team ist im Prinzip die hauseigene Veranstaltungsagentur für Motorrad-Events. Also das Action Team macht auch die oder führt die Reisen durch, organisiert die Reisen. Das Action Team führt die IDM zum Beispiel durch. Wir führen, was viele nicht wissen, die Motorrad-Sicherheitstrainings für die Army durch. Also jeder stationierte Soldat in Deutschland muss, um auf der Straße fahren zu dürfen, ein Sicherheitstraining absolvieren. Das geben wir. Und dann natürlich die Motorradtrainings. Ob jetzt ein klassisches Training oder halt ein Renntraining. Mhm.
Du hast gerade schon gesagt, Motorradtraining. Was für Trainings bietet ihr denn an? Sind die alle gleich oder gibt es da Unterschiede?
Wir bieten im Schwerpunkt instruktorengeführte Trainings an. Also wir fangen jährlich immer an mit unserem Fahrdynamiktraining oder Kurventraining. Da ist einfach der Schwerpunkt auf richtig sitzen, richtig schauen, richtig Kurven fahren. Und dann geht es natürlich weiter dann auf die Rennstrecken wie Hockenheim oder Nürburgring mit instruiertem Fahren. Also im Prinzip dem Instruktor folgen und hinterher durchgehen.
Okay, wie sieht es da so im Bereich Einsteiger aus? An welchem Training könnte man dann auch mit einer 125er teilnehmen?
Also wir haben letztes Jahr angefangen, dass wir das Thema 125er wieder aufnehmen. Das wurde lang nicht gemacht, aber wir sehen halt, da ist einfach großer Bedarf vorhanden. Und speziell das Training am Baden-Airpark und am Boxberg eignet sich sehr gut. Wir haben es letztes Jahr in Hockenheim probiert, aber mit dem normalen Training auf der Strecke mitzuschwimmen auf einer Rennstrecke ist von der Geschwindigkeit, ich behaupte von der Sicherheit, nicht ganz so zielführend, was wir eigentlich wollen. Mhm.
Du hast gerade schon die Strecken in Boxberg angesprochen und am Baden-Airpark. Was für Trainings sind das denn da, wo man auch mit einer 125er teilnehmen kann?
Ganz normale Kurventrainings. Also da kann man ab 125 Kubik bis zu großen Motorrädern, ob Sportler, ob Enduro, ob Nakedbike mitfahren, kann man in jeder Gruppe mitfahren. In Boxberg sogar noch etwas leichter. Da könnte man die 125er mit großen Motorrädern mischen. Der Baden-Airpark ist ja auch eine kleine Teststrecke oder Rundstrecke. Auf der wird es dann zum Teil schwierig mit den Geschwindigkeiten. Bei den 125ern sind da ja ein bisschen beschränkt. Aber mit eigenen Gruppen ist das kein Problem.
Gibt es da bestimmte Anforderungen an Bike und an Schutzkleidung, die man da mitbringen muss?
Ans Bike nicht. 125er muss den technischen Check durchlaufen wie jedes große Motorrad. Und Klamotten vom Prinzip alles, mit dem man die Fahrschule besuchen darf. Also CE-zertifizierte Motorradbekleidung.
Okay. Aber die Fahrzeuge müssen dann zugelassen sein. Also ich darf keine.
Die müssen zugelassen sein, ja.
Okay. Und du hast gerade schon gesagt, alles, mit dem man die Fahrschule auch abschließen oder sozusagen mitmachen darf, braucht es dann also auch sozusagen Gore-Tex-Zeug oder darf ich auch, oder muss ich Leder tragen? Gibt es da
also vom Vorgaben? Vom Prinzip kann man mit einem Lederkombi-Einteiler kommen, von der Motorrad-Jeans mit City-Boots, also alles, was tatsächlich für die Fahrschule zugelassen ist. Und die schreiben ja vor, dass das alles CE-zertifiziert sein muss und da ist es egal, ob wasserdicht, ob luftdicht, ob Leder, also darf man mit allem fahren.
Und es ist ja bestimmt so, wenn ich dann so ein Training gebucht habe, sagen wir jetzt mal am Baden-Airpark, ich komme dann da morgens an mit meiner 125er und ich vermute mal, dass der Ruhepuls so irgendwo zwischen 100 und 120 liegt. Also wenn es mein erstes Training wäre, ich weiß noch damals, wie es bei meinem ersten war, auch wenn es viele Monde her ist, ich bin halt mega aufgeregt. Ja, also weil ich nicht weiß, was passiert, ist alles total ungewohnt für mich, was da jetzt abläuft. Dann sag doch mal kurz, wie läuft dann so ein Training ab? Wie holt ihr die Teilnehmer ab, um sie so ein bisschen auch zu erden, um so ein bisschen sozusagen so eine Sicherheit um sie drum zuzubauen?
Also ich denke, das mit dem Ruhepuls, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ist bei mir nach wie vor so hoch. Also egal, welches Training ich besuche, egal, sogar vor jedem Turn, ist bei mir der Puls so hoch. Aber wir versuchen natürlich bei unseren Trainings die Leute so weit abzuholen, die melden sich natürlich an. Mhm. Dann müssen sie mit ihren Motorrädern zum Technikcheck. Dann gibt es eine Begrüßung, die Instruktoren werden vorgestellt. Jetzt gerade zum Beispiel am Baden-Airpark werden die Flaggen erklärt, dass jeder weiß, was passiert. Und dann wird man auch schon dem Instruktor übergeben und der bringt halt dann sehr viel Ruhe rein, weil er erstmal abklärt, was erwartet jeder, was bringt der Tag, was lernen wir heute. Und die haben dann schon auch ein Auge für, wenn jemand ein bisschen nervöser ist oder so. Und die bringen dann halt mit ihrer Ruhe praktisch die Ruhe rein.
Mhm. Mhm. Kannst du noch ein bisschen auf die Instruktoren eingehen? Was sind das für Leute und wie gehen die auf einen ein?
Wir haben Querbeet, wir haben ehemalige Rennfahrer, wir haben top ausgebildete Instruktoren, die beim ADAC nebenbei noch Trainer sind. Ja, wer durch die Bank. Also wir schauen da, dass halt auf jeden Fall eine hohe Qualität vorhanden ist.
Und während des Trainings, was machen die da mit einem? Also fahren die nur vor oder gibt es noch andere Hilfsmittel, die sie nutzen, um quasi meine Skills zu verbessern? Weil darum geht es ja genau. Am Ende des Tages.
Ja, das ist gerade speziell in Boxberg und am Baden-Airpark haben wir den Vorteil, da nutzen wir auch die Videoanalyse zum Beispiel. Mhm. Also mir geht es so, wenn ich mich auf der Kamera sehe, dann weiß ich sofort, was ich falsch gemacht habe. Und so wird es natürlich auch dem Teilnehmer vermittelt. Man geht auch die Strecken durch. Also man hat natürlich zwischen dem Fahren immer Theorieblöcke. Da geht man die Strecke durch. Warum löse ich hier von der Kurve ab? Warum fahre ich hier an den Scheitelpunkt ran? Und gerade jetzt die zwei Trainings, wo sich so gut eignen, habe ich die Möglichkeit, ich kann einen Slalom stellen. Ich habe eine große Kreisbahn. In Boxberg haben wir ein Schräglagenmotorrad. Am Baden-Airpark werden zum Teil auch mehrere Instruktoren gestellt, die einen während dem Fahren rausziehen, Input geben, den man sofort umsetzen kann. Also nicht wie jetzt auf einer klassischen Rennstrecke, wo ich 20 Minuten dem Instruktor hinterherfahre und mir hinterher anhören muss, was er gesehen hat im Spiegel. Da werde ich tatsächlich von außen beobachtet und kann sofort umsetzen und verbessern.
Also praktisch sowas wie so ein persönlicher Riding Coach, wie er praktisch in der MotoGP gang und gäbe ist.
Genau.
Bei jedem Topfahrer, den gebt ihr dann auch den Leuten mit an die Hand. Also in meinen Augen mega Service, beobachtet von allen Seiten. Perfekt.
Es wird zum Beispiel auch erklärt, warum die Reifen so wichtig sind, dass sie neu sind, der Reifenluftdruck, Fahrwerk, für was es halt alles reinspielt. Mhm.
Das klingt ja alles schon sehr, sehr interessant. Auch gibt einem dann viel Sicherheit, wenn man so einen Instruktor bei sich hat. Vielleicht fühlt man sich so ein bisschen unwohl wenn man so mitten in den Großen dabei ist, bei den Großen dabei ist. Gibt es auch ein reines 125er Training von euch?
Ein reines 125er Trainer gibt es bei uns nicht, Training. Aber das war bis jetzt noch nie ein Problem, weil gerade auf diesen zwei Strecken die Kubikzahl das eigentlich gar nicht ausmacht. Also wie gesagt, in kann man die Großen mit den Kleinen gut mischen. Und deshalb kam das jetzt noch nie auf. Und auch die Motorradfahrer, also euch geht es wahrscheinlich genauso, 125er werden egal wo, überall gerne aufgenommen, weil das halt einfach, man hat ja selber mal klein angefangen.
Ja. Du hast gesagt, es gibt jetzt kein direktes 125er Training, also für 125er Fahrer. Die können aber in den Gruppen gut mitfahren. Nun mal ganz so aus meiner Perspektive so, ich habe jetzt meinen 125er Führerschein gemacht. Ich fahre jetzt schon ein Jahr, sage ich mal, 125 und das mache ich eigentlich ziemlich gut. Ich fühle mich gut im Verkehr. Ich kann eigentlich alles. Warum brauche ich überhaupt ein Training?
Ja, Motorradfahren ist wie Sport. Wer nicht trainiert, wird nicht besser. Und beim Motorradfahren hat man ja auch das Problem im Winter, wenn ich dann ein halbes Jahr nicht mehr gefahren bin. Also man verlernt viel. Und das sieht man ja auch im Motorsport, ist ja heute auch das Thema. Wenn ein Fahrer mal zwei Jahre weg war, dann tut er sich schwerer, wieder reinzukommen, mitzuhalten. Und Motorradfahren, finde ich, ist ein permanentes Training. Und da kann ich nur besser werden oder sicherer werden, wenn ich es trainiere. Und oft ist das so, man fährt auf der Straße, keiner guckt drüber und hat natürlich von sich ein ganz anderes Bild, wie wenn man ein Training besucht und einer sagt, hey, das ist gut, das ist ein bisschen gefährlich, mach mal hier, mach mal. Also von dem her behaupte ich, darf keiner sagen, ich brauche kein Training.
Mhm. Ja, neben dem reinen Sicherheitstraining gibt es ja wahrscheinlich auch noch so ein richtiges Rennsporttraining bei euch. Eben wenn man nach der 125er-Zeit weitergeht, wie läuft dann so ein Rennstreckentraining im Gegensatz zum Sicherheitstraining ab? Was sind dann die Unterschiede?
Ein Rennstreckentraining ist ja vom Prinzip ein freies Fahren. Also wenn die elterlichen Vertreter dabei sind, kann jeder bei uns fahren. Natürlich können wir nicht jeden gleich auf die Strecke drauflassen und sagen, hey, du kannst gleich mitfahren, hat ja auch was mit Sicherheit zu tun, wenn einer ohne Erfahrung anfängt. Aber ein Rennstreckentraining ist ja vom Prinzip ein freies Fahren und wir haben dann für jedes Training auch Instruktoren, die man buchen kann, zum Beispiel nur für einen Turn. Wir empfehlen aber jedem, der bei uns frei fahren möchte und die meisten sagen ja, von wo sie kommen, was sie möchten. Dann empfehlen wir denen zum Beispiel das Sportfahrertraining. Und dann können die sich da langsam rantasten, ohne jetzt eine Gefahr für sich oder andere zu sein. Mhm. Klar, vom Prinzip kann man sich für jedes Training anmelden.
Ja.
Aber dann kann es halt auch passieren, dass wir sagen müssen, hey, das funktioniert nicht. Wir hatten auch schon Teilnehmer, die haben sich angemeldet mit einem großen Motorrad. Die mussten wir dann in den Sportfahrerlehrgang oder haben wir gesagt, hey, komm, fahr lieber im Sportfahrerlehrgang mit, macht vielleicht mehr Sinn.
Also ich habe da schon so ein Auge drauf, aber ich stelle mir auch vor, es gibt auch verschiedene Leistungslevel bei so einem Training, oder?
Ja.
Also sprich, dass ihr verschiedene Gruppen habt und nicht alle auf einmal in einen, sag ich mal, Rennstreckenkessel schmeißt und sagt, jetzt guckt, wie ihr da rauskommt.
Nein, ist natürlich, bei der Buchung muss jeder angeben, wie viel Erfahrung er hat, wie viel er fährt. Und dann teilen wir alles nach Leistungsklassen ein. Wichtig ist ja immer, dass keiner über, aber halt auch keiner unterfordert ist. Und so gibt es immer eine sehr gute Harmonie bei den Trainings.
Also es gibt dann auch die Gewähr, dass quasi jetzt ein Einsteiger auf der Rennstrecke nicht mit einem IDM-Fahrer zusammen in einer Gruppe ist, der ihn quasi jede Runde zweimal überrundet.
Genau. Also es kann auch sein, man permanent wechseln ist jetzt das falsche Wort, aber nach den ersten ein, zwei Turns sehen ja auch die Instruktoren, die erfahren sind und sagen, hey, der muss schneller, der muss langsamer und so schafft man auch Sicherheit.
Mhm.
Also es hat ja auch keiner Spaß, wenn er in einer Gruppe fährt, die einen permanent überfordert, spätestens am Mittag wird es gefährlich. Und dasselbe ist ja auch, wenn jemand unterfordert ist. Der hat ja dann das Problem, der bummelt, ist nicht bei der Sache. Und deshalb schauen wir da schon drauf. Und das sind die Instruktoren, haben da auch ein Auge für mittlerweile.
Du hast gerade noch das Thema gefährlich angesprochen. Wie sieht es denn in Sachen Sicherheitsausrüstung aus bei solchen Training? Gibt es da irgendwelche auf Abruf medizinische Versorgung oder Ähnliches? Du hast vorhin schon Flaggenkunde angesprochen. Ja. Flaggenkunde macht ja nur Sinn, wenn ich auch Streckenposten habe. Also ist sowas bei den Strecken auch immer vor Ort oder wie wird sowas gehandhabt?
Ohne darf man mittlerweile, glaube ich, gar keine Strecke mehr buchen. Also man hat immer ein Sicherheitspaket, das man mitbuchen muss.
Mhm.
Das beinhaltet die Streckenposten. Mhm. Viele Strecken haben schon auf digital umgestellt, haben immer einen Arzt vor Ort oder einen Rettungswagen vor Ort. Ohne das ist es gar nicht durchführbar.
Und kurze Zwischenfrage noch, was hältst du noch von solche Sachen wie Notfallkontakte? Also frag dir sowas auch ab, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit der 125er zum Schräglagentraining nach zum Baden-Airpark komme und sagen wir mal so, mir passiert halt irgendwie was, ja, und ich muss dann doch irgendwie ins Krankenhaus oder sowas, keine Ahnung. Habt ihr dann eine Möglichkeit, noch jemanden zu informieren? Fragt ihr sowas vorher ab, dass jemand dann weiß, hey, ich habe irgendwie die Schulter ausgekugelt, keine Ahnung, ich kann halt heute Abend nicht mit der 125er nach Hause fahren.
Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, ohne Notfallkontakt kann man sich gar nicht anmelden.
Okay.
Also man muss immer einen Notfallkontakt angeben. Und auch bei Renntrainings, jetzt im Spezielleren, fragen wir auch oft, hat jemand, wenn jemand alleine ist, der darf gerne seinen Schlüssel oder seine Krankenkarte bei uns abgeben, dass wir Bescheid wissen, dass der auch alleine da ist.
Mhm. Okay, also auch da guckt ihr, dass ihr so ein sozusagen Wohlfühlprogramm habt und euch auf jeden Fall kümmert, egal was passiert.
Rundum sorglos.
Ich habe jetzt eine super, super Überleitung vorbereitet. Hört jetzt genau hin. Man kann sich ohne Notfallkontakt nicht anmelden, aber natürlich kann man sich auch nicht anmelden ohne Geld.
Wow.
Perfekt.
Uiuiui.
Lass uns über Geld sprechen. Was kostet denn so ein Schräglagentraining bei euch?
Also im Normalfall kostet ein Schräglagentraining, geht los, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, bei 369 Euro aktuell. Um die Weihnachtszeit gibt es immer einen Frühbucherrabatt, wenn die Termine rauskommen. Für die 125er haben wir uns letztes Jahr den Einstieg überlegt von 125 Euro. Das einfach, weil brauchen wir uns nichts vormachen, 125er, die haben frisch den Führerschein gemacht, die haben die Klamotten kaufen müssen, sonst dürfen sie nicht mehr in die Fahrschule. Dann haben die eine 125er, mit der sie brauchen zum Fahren. Und dann ist natürlich das Geld nicht mehr so weit. Wenn man es selber bezahlen musste, dann ist es wahrscheinlich weg. Mama und Papa sagen dann vermutlich, das können wir uns jetzt nicht leisten, da warten wir lieber. Und dann haben wir uns überlegt, für 125 Euro, da überlegen die nicht lang und investieren in die Sicherheit ihrer Kinder. Weil ja, ihr wisst selber, ohne jetzt manchen zu nahe greifen wollen, aber die kommen aus der Fahrschule und sind eigentlich erstmal bei null. Ja. Und mit 125 Euro dachten wir uns, das ist fair. Wir schauen jetzt natürlich, dass wir das für nächstes Jahr auch wieder halten können.
Also nicht wundern, wenn ihr diese Folge 125er James Podcast hört, ist schon 2025. Okay. Wir müssen nur halt vorher aufzeichnen.
Genau.
Deswegen, also Olli spricht schon von der Saison 2025 und ihr schaut halt, dass ich auch 2025 genau. dieses super attraktive Programm für 125er Fahrer wieder an den Start bringt. Also finde ich, hört sich mega cool an. Ich hätte mich mit 16 gefreut. Hätte sowas gegeben, auf jeden Fall. Damit erstmal vielen, vielen Dank an Olli. Kurz noch, welche Webseitenadresse muss ich aufrufen, um mich anzumelden?
Also ganz einfach www.actionteam.de.
Okay, also da findet ihr die Übersicht über alle Trainingsveranstaltungen. Ihr könnt natürlich auch uns sonst anschreiben, den Olli und so weiter, alle Kontakte.
Und wenn Fragen, immer gerne her mit. Also wir freuen uns über 125er. Auch die Instruktoren freuen sich immer sehr über 125er Fahrer und nehmen sich dem, soll ich das sagen, mit etwas mehr Herzblut an, weil sie einfach an die, die 125er sind der Einstieg.
Ja, also von daher, glaube ich, eine richtig coole Sache. Und wie gesagt, für diesen attraktiven Preis, denke ich mal, macht man da auf keinen Fall etwas verkehrt. Und wir haben ja schon gerade das Thema Rennstrecke angeschnitten. Deswegen sitzt der Mario hier.
Hallo.
Der Mario, der rückt quasi gleich in den Mittelpunkt. Dann hat der Olli ein bisschen Pause. Aber bevor der Mario ran muss, die alten, in Anführungszeichen, Hörer unter den 125er Champs, ZuhörerInnen wissen es ja. Wir fragen ja unseren Gast nicht nur immer nach seinem Traumbike, sondern wir wollen natürlich noch ein bisschen mehr aus seinem persönlichen Motorrad-Erlebnis-Nähkästchen wissen. Deswegen jetzt ganz investigativ, lieber Olli,
ja, bitte?
Was war denn dein schönstes Erlebnis auf zwei motorisierten Rädern?
Oh, um Gottes Willen.
Also schlimm muss nicht sein.
Gibt es viele. Für mich ist das jedes Mal auf der Rennstrecke gefahren, ist jedes Mal wieder so ein Aha-Moment. Auf der Straße fahre ich und denke, habe ich das Fahren verlernt, kann ich es nicht mehr und gehe dann auf eine Rennstrecke und auf einmal ist dieses Unbefreite da. Ich habe keine Leitplanke, ich habe keinen Baum. Ich weiß, wenn ich mir den Kopf einrenne, ist sofort jemand da. Ich muss nicht ständig Angst um meinen Führerschein haben. Deshalb ist für mich das schönste Erlebnis auf einer Rennstrecke, weil einfach mir das jedes Mal wieder zeigt, wie schön und einfach Motorradfahren sein kann.
Und gibt es denn da wenigstens einen Rennstreckenfavoriten, wo du sagen würdest, da sollte man einfach einmal gefahren sein, weil es dir einfach schlicht die Sprache verschlägt?
Wie du weißt, ich fahre gerne Supermoto und da habe ich für mich Villar als meine Lieblingsstrecke auserkoren. Einfach die Topografie ist der Wahnsinn. Wenn du mich aus dem Bauch rauswärst, meine erste Strecke war der Rheinring. Deshalb bin ich da immer wieder gern, weil das halt immer wieder so das erste Erlebnis ist. Seit letztem Jahr, seit ich fest beim Action Team bin, bin ich mal am Bilsterberg mit drüber gelaufen und dieses Jahr mal mit drüber gefahren. Das ist die Strecke, wo ich für mich sage, die muss ich unbedingt noch fahren, weil die einfach auch von der Topografie an Villar rankommt.
Jetzt haben wir natürlich ganz viel Schwärmerei vom Olli erfahren und denken, okay, und er denkt wahrscheinlich auch, ist er raus aus der Nummer? Nein.
Ja, wir wollen
natürlich auch noch von dir wissen, auf welches Erlebnis deiner Zweiradkarriere mit Motor hättest du denn gerne verzichtet? Sozusagen dein peinlichstes oder dein schlimmstes oder sonst was. Oh. Mario schmunzelt, er hat das alles schon hinter sich.
Gibt's viele. Ich habe also gerade letztes Jahr hatte ich kurz Zeit auf der Nürburgring-Nordschleife, konnte mir ein Lederkombi anziehen, habe von einem Partner ein Motorrad bekommen und habe nicht gewusst, dass der an der M1000RR Lenkanschlagschützer dran hatte und habe mich, weil ich losfahren wollte vor der Menge, alle haben geschaut, dass der vom Action-Team fährt jetzt auch und dann war der Lenkeinschlag gehend null und dann bin ich halt wie der Anfänger einfach davon gefuselt, um das Motorrad nicht vor allen hinzupacken. Also das war jetzt top aktuell.
Na gut, aber das beim nächsten Mal. Hat die noch einen Seitenständer?
Die hatte noch einen Seitenständer, weil es ja ein straßenzugelassenes Motorrad war, aber es war trotzdem alle geschaut und du schmeißt das Ding hier hin und fuselst dir einen dahin.
Peinlich.
Ja. Naja. Aber du bist wenigstens heile wieder zurückgekommen, also von daher.
Ja, das sind zwei Räder, ist leider keiner vorgefeit. Ich weiß nicht, ob es nur bei uns Männern so ist. Manchmal geht es auch mit uns durch. Dann deshalb
Über den Aspekt Stürzen kommen wir gleich noch, wenn wir mit Mario sprechen, weil das ist das Thema quasi noch besser aufgehangen, vermute ich. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt ganz geschickt zu Mario rüber. Mario, ich weiß ja nicht, ob alle noch sozusagen deine Vita vor Augen oder Ohren haben. Deswegen 1, 2, 3, 4, 5 Worte kurz zu dir selbst.
Ja, hallo, ne? Ich bin der Mario. Ich bin hier Redakteur bei Motorrad und PS und bin Ressortleiter für den Sport- und Motorsportbereich. Und ich mag Motorräder.
Das ist schon mal nicht schlecht für den Job. Also schön, dass du da bist. Mhm. Und deine Beziehung zum Motorrad oder Motorradfahren, wie bist du dazu gekommen?
Tja, wie bin ich dazu gekommen? Also eigentlich ich fand ganz früh als Kind Autos immer so ein bisschen besser. Und dann hat mich mein Vater aber dann irgendwann mal davon überzeugt, dass ein Motorrad doch irgendwie cooler ist und auch die Mädels Motorräder irgendwie interessanter finden. Und dann fand ich Motorräder toll. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Motorrad zu fahren. That's it eigentlich. Also relativ einfach.
Okay, wann? Mit wie vielen Jahren?
Weißt du das tatsächlich noch? War ich relativ, ich war gar nicht so jung. Ich bin angefangen mit 16, glaube ich. War das. Also ich bin nicht irgendwie als kleiner Böttgen angefangen mit dem Moped.
Okay.
Ja. Und trotzdem hat es dich dann relativ schnell auf die Rennstrecke getrieben.
Genau, weil ich habe mich damals halt dann einmal ich bin schon immer früher so ein paar Renntrainings habe ich mal gemacht. Und dann hat es mich einmal relativ heftig auf der öffentlichen Landstraße am Kiffhäuser Berg, ich glaube Kehre Nummer 11 oder so, hat es mich dann einmal per Highsider weggehämmert. Das war sehr schmerzhaft und da hatte ich sehr viel Glück und dann habe ich gesagt, ja gut, dann fahre ich ab sofort nur noch Rennstrecke und das ist bis heute eigentlich so geblieben. Und das ist jetzt, weiß ich gar nicht, 12 Jahre her oder 11, keine Ahnung.
Mhm. Und wir wissen ja jetzt, also weil wir dich schon ein bisschen länger kennen, so dass du ja wirklich fast nur noch Rennstrecke fährst. Ja. Du bist beruflich mal auf zwei Rädern unterwegs. Mhm. Was macht denn für dich so die Faszination Rennstrecke aus, dieses Heizen am Körper entlang?
Dass man eigentlich so ein bisschen auch, wie Olli das gesagt hat, dass Motorradfahren dann eigentlich, man schnell erkennt, wie schön und einfach und simpel Motorradfahren doch sein kann. Und auch dort wird Motorradfahren irgendwie so zu einem Sport, also zu einem körperlich anstrengenden Sport. Also ich sag mal, jeder kann irgendwie 8 Stunden auf dem Motorrad, keine Ahnung, zum Nordkap fahren und kann dann abends dann noch irgendwie ein Bierchen trinken. Und das funktioniert auf Rennstrecke halt gar nicht. Also nach ein paar Turns ist man schon wirklich komplett kaputt. Also es wird halt ein körperlicher Sport. Und dieses komplett darauf fokussieren, auch an sich selbst zu arbeiten, dass man besser wird. Das kann man halt auf der Landstraße ist, ab einem gewissen Punkt, der ist einfach erreicht, der auf der Rennstrecke teilweise, das meine ich jetzt gar nicht böse, also jeder gute Landstraßenfahrer ist oftmals auf der Rennstrecke erstmal in der Krabbelgruppe. Und man kommt dann da irgendwie an und denkt, oh, ich kann super gut Motorrad fahren. Und da wird einem dann erstmal gezeigt, kannst du vielleicht doch nicht so gut. Hier sind jetzt Jungs und Mädels, die wirklich gut Motorrad fahren können. Und dass man da einfach so viel lernen kann. Und das in einem relativ sicheren Raum. So, ne, kannst dich, also ich bin ja schon dutzende Male auf die Fresse geflogen und sitze immer noch neben dir. Also, das wäre auf der Straße nicht möglich, unmöglich, sagen wir es mal so. Und daher finde ich, und das natürlich da abends rumsitzen und mit allen reden, Bierchen trinken, Würstchen grillen, super.
Mhm. Dieser Aufstieg oder das, was du erzählt hast, das klingt ja nach ziemlich persönlichen Erfahrungen, die du da gemacht hast. Also von der Krabbelgruppe dann immer besser und immer besser geworden.
Ja.
Wie oft fährst du jetzt aktuell im Jahr Rennstrecke?
Aktuell wegen dem Job halt gar nicht mehr so mega viel. Also es sind jetzt noch so 6, 7 Wochenenden im Jahr vielleicht. Es war aber mal mehr. Also das Jahr, wo ich am meisten Rennstrecke gefahren bin, das waren, ich glaube, 67 Trainingstage. Also eigentlich fast jede Woche, jedes Wochenende.
Fast jedes Wochenende, ja.
Also das war schon viel.
Respekt.
Ja, das war lang. Also das längste waren 21 Tage am Stück. Das war hart. Da war ich dann auch fertig. Aber es war lustig.
21, also 3 Wochen am Stück.
Ja.
Der Traum jedes Motorradfahrers.
Valencia, Aragon, Ledenau. Ja, alles hintereinander weg. Das war interessant.
Ja. Also sich quasi von Süden nach Norden durchgearbeitet.
Von Süden nach Norden durchgearbeitet und dann ging es irgendwie 4 Tage später schon wieder direkt nach Oschersleben. Das war ganz, ganz cool. Das hat Spaß gemacht.
Okay, aber jetzt kommen wir mal zum anderen Aspekt deiner Rennstreckenfahrerei. Du fährst ja nur nicht nur für dich zum Spaß oder um an Rennen teilzunehmen und so ein bisschen halt um Pokale zu fighten, sondern du instruierst ja auch.
Genau, auch nicht mehr so viel, aber habe ich damals relativ häufig gemacht, ja.
Genau, waren denn da schon mal 125er dabei?
Tatsächlich nicht, weil das damals, es gibt ja einige Rennstrecken, da kann man schon mit einer 125er fahren, also die kleinen Dinger, so Harzring oder auch Großdölln geht das, glaube ich, auf dem kleinen Kurs kann man das machen. Da, wo ich bisher immer instruiert habe, war das damals nicht der Fall. Es war aber so, dass teilweise, wo ich mich immer sehr darüber gefreut habe, junge Leute halt da waren, irgendwie 16-, 17-Jährige, Also man muss natürlich dazu sagen, dass man auf der Rennstrecke halt keinen Führerschein braucht. Also kann ruhig jeder da fahren, wie er lustig ist. Er sollte schon Motorrad bewegen können, gut. Und da hatten einige von den, ich sag mal, Jugendlichen manchmal ein Motorrad von ihren Eltern gekriegt, was die vielleicht besitzen und dann aber, was nicht so leistungsstark ist. Also ich hatte mal einen, das war ein Mädel damals, die war 16,5 oder so, hat sie erzählt. Und die ist da mit so einer 300er Ninja oder 400er Ninja oder sowas rumgefahren. Mhm. Und die war natürlich ganz am Anfang total aufgeregt von wegen, ich fahre eigentlich nur 125er und jetzt irgendwie so ein 34 PS Motorrad. Und dadurch, dass man aber auf der Rennstrecke ja relativ viel Platz hat und dann auch an eine Hand genommen wird, war das für sie gar nicht so schlimm. Und danach war natürlich nach den 2 Tagen so ein bisschen, war sie sehr unglücklich, weil sie dann wieder auf ihre 15 PS 125 steigen musste. Aber das kam des Öfteren mal vor, dass halt Jugendliche halt mit in Anführungsstrichen leistungsschwachen großen Motorrädern mal gefahren sind.
Okay, dann nur eine kurze Frage dazu, weil Jugendliche mit 16 in Anführungszeichen sind ja nicht geschäftsfähig, so, müssen dann die Eltern quasi mit unterschreiben oder wie läuft sowas ab, dass ich dann, wenn du sagst, okay, 125er geht halt noch nicht, weil einfach das Leistungsgefälle zu groß wäre, also sprich, die würden irgendwo auch unbeabsichtigt im Weg stehen, das wäre einfach viel zu gefährlich, weil wenn ich dann mit so einer 300er, 400er, mit so einem 48 PS Motorrad maximal mitmache, was müssen die Eltern machen, was muss ich machen, damit das funktioniert?
Also es ist ja grundsätzlich so, ich meine, bei euch beim Action-Team ist es ja ähnlich oder eigentlich genau gleich wie bei jedem Veranstalter. Es gibt halt einen Haftungsverzicht und wenn die Person noch unter 18 ist, muss halt dementsprechend ein Erziehungsberechtigter, 2 sogar.
Es müssen tatsächlich alle beiden Eltern unterschreiben, sonst darf man
dann nicht fahren lassen. Also ich kannte das damals noch, dass einer reicht, aber gut, wenn beide, ne, dann die unterschreiben und am besten Fall ist es natürlich auch so, dass die Eltern halt auch irgendwie vor Ort sind.
Nee, die müssen vor Ort sein. Ah, okay. Also wenn kein Erziehungsberechtigter dabei ist, dann dann können wir die nicht fahren lassen. Das geht nicht.
Genau, und dann, das war es eigentlich dann auch schon.
Aber dann, wie du schon sagtest, so, also so ein bisschen Motorradvorbildung, also wenn man schon mal 125er gefahren ist, das sollte schon da sein, weil instruiertes Fahren auf der Rennstrecke ist keine Fahrschule.
Nein, definitiv nicht. Also es gibt ja unterschiedliche Instruktionsarten. Also wie Olli schon sagte, entweder man fährt halt in der Krabbelgruppe oder wie die Lemminge einem Instruktor hinterher. Also da ist es dann oftmals so, dass ein Instruktor sich vielleicht um 4, 5 Leute kümmert, die fahren einem dementsprechend hinterher. Oder halt eben diese Einzelinstruktion. Eine Einzelinstruktion würde ich am Anfang einem Jugendlichen, der noch nicht wirklich so viel Erfahrung hat, nicht empfehlen, weil das oftmals halt in den normalen Gruppen auch stattfindet. Aber so dieses geführte Fahren, das geht auf jeden Fall. Also da, das ist kein Problem. Mhm.
Kann man so den Fortschritt von den Leuten so ein bisschen, klar, ist alles individuell, aber was macht es so generell mit so einem relativ unerfahrenen Typen, der also das erste Mal Rennstrecke fährt?
Also die meisten sind tatsächlich die meisten scheißen sich vorher in die Hose. Mhm. Ne? Die sind halt komplett aufgeregt und hibbelig und also total krank, was auch okay ist. Ich glaube, jeder, der das macht, der ist da schon mal durchgegangen durch diese Gefühlslage oder diese Achterbahn der Gefühle. Und die ersten 1, 2 Turns, jetzt sagen wir mal, dieses instruktorgeführte Fahren, also wenn alle mit den Lemming hinter dir herfahren, die ersten 1, 2 Turns merkt man auch, dass sie noch zittrige Hände haben und sehr aufgedreht sind und auch manchmal gar nicht so richtig erklären können, was gerade so passiert. So, ne? Und alles erstmal so ein bisschen realisieren müssen. Und dann meistens ist es so ab dem 3., 4. Turn, dass so richtig diese Freude kommt. Und dass so der Spaß auch am Motorradfahren ganz anderer wird. Also viele gehen dann auch selber an sich mal so analytisch ran und kommen auch zu dir als Instruktor und fragen, ja, guck mal, bin ich da gut in die Kurve gefahren? Oder kann ich da mehr das und das und blablablub? Und wie findest du meine Körperhaltung? Blablabla. Mhm. Und dann fängt so, finde ich, also merkt man dann schon dieser Spaß dann halt so richtig an. Und abends ist es dann so, meistens ist ja so ein Rennstreckentag je nach Rennstrecke zwischen 17 und 18 Uhr vorbei. Und dann ist so meistens der letzte Turn. Und dann wollen die halt immer noch weiterfahren, weil sie so viel Spaß daran hatten. Ne? Und können dann auch manchmal den 2. Tag gar nicht abwarten. Und wenn sie nur einen Tag gebucht haben, passiert das sehr häufig, dass viele dann noch den 2. Tag dann noch zusätzlich abends buchen und sind einfach sehr glücklich. Und das ist dann auch sehr schön, wenn man da instruiert hat und dann in richtig glückliche Gesichter guckt. Da schmeckt das Bier ja dann nochmal besser.
Die Lernkurve, die man selber auch merkt, die ist einfach, die ist extrem hoch.
Ja.
Das sagtest du ja vorhin schon, dass das Motorradfahren an sich ist halt einfach wie Sporttraining. Also je mehr ich trainiere, desto besser werde ich. Und das ist ja so, diese ersten zwei Turns sind einfach so, ich bewege mich in einem komplett mir unbekannten Umfeld, wenn ich das nicht vorher gemacht habe. Alles ist neu, aber nach so ein, zwei Turns merkt man dann halt einfach, hey, dieses Unbekannte wird langsam ein bisschen bekannter. Ich kriege so ein Wohlfühlen rein und mit dem Wohlfühlen komme ich auch dann dazu, sozusagen, mich dann mehr auf das zu fokussieren, was ich eigentlich möchte halt.
Genau, und bei vielen ist es auch so, dass sie dann, was ich vorhin schon sagte, auf der Landstraße gibt es halt irgendwann einfach so einen Punkt, den kannst du schlecht überschreiten, so. Außer es wird halt sehr gefährlich oder man traut sich einfach nicht auf der Landstraße, was auch okay ist. Und auf der Rennstrecke merken dann ganz viele sehr schnell, okay, ich kann doch noch mal so und so viel schräger fahren. Ich kann doch noch während dem Kurvenfahren vielleicht mal die Linie korrigieren oder mehr auf der Bremse in der Kurve fahren. Und das wiederum nehmen dann die meisten ja auch mit auf die Landstraße und werden insofern halt auch wesentlich sichere Motorradfahrer. Und also ganz viele, die man ja so trifft, die haben ein Renntraining vorm Renntraining oder in einem Sportfahrerlehrgang, was weiß ich. Und dann danach, das ist ja teilweise um 180 Grad veränderter Motorradfahrer.
Ruhigere Fahrer auf der Straße.
Genau. Ja. Und dann einfach auch besserer Motorradfahrer. Ja.
Das hört sich jetzt alles richtig, richtig cool an. Also als ob der Benefit alles überstrahlen würde.
Ja, tut er auch.
Natürlich. Nun müssen wir aber auch fairerweise dazu sagen, weil wir sprechen ja hier in einem Podcast für Leute, die sowas noch nicht erlebt haben. Es gibt natürlich auch so eine kleine Schattenseite. Weil die Sache ist ja die, wenn ich auf der Rennstrecke fahre, du hast gerade gesagt, auf der Landstraße ist oft so, da erkenne ich die Grenze und darüber zu gehen ist einfach blödsinnig, weil das mit ganz, ganz großem Risiko verbunden ist. Mhm. Wenn ich auf der Rennstrecke fahre und das öfter mache, bin ich ja dann auch bereit, mehr Risiko zu gehen, weil, wie der Olli vorhin schon sagte, hey, ich weiß, da ist immer ein Sanitäter da, es sind Helfer da und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass du während deiner Kringelzeit natürlich auch 1, 2, 3, 4 öfter. dieses Risiko quasi mal gesucht hast. Wie sieht's denn da aus? Also Stürzen, Verletzungen, über die Wahrheit müssen wir ja auch sprechen.
Ja gut, das gehört halt dann irgendwann dazu. Aber da ist dann halt auch die Frage, das muss man natürlich auch sagen, mit welchem Anspruch man dann nachher an diesen Sport herangeht. Also es ist ja so, wenn ich jetzt sage, ich möchte einmal im Jahr ein Renntraining oder sowas machen, dann mit dem Anspruch dahin gehe, ich möchte einfach mein Motorradfahren wieder so ein bisschen auffrischen und so weiter und so fort oder was Neues lernen, bla bla bla, dann sollte es eigentlich, es kann natürlich immer passieren so, aber sollte es nicht passieren, dass man halt auch in Kauf nimmt, dass man auf die Nase fällt. Mhm. Trotzdem ist es so, dass man im Hinterkopf behalten sollte, sobald ich mit meinem Motorrad die Boxenausfahrt verlasse, ist es direkt 0 Euro wert, weil immer was passieren kann. So, und wenn du dann halt anfangen möchtest, das Ganze öfters zu machen oder vielleicht auch in die kompetitive Richtung gehen möchtest, ja, dann sollte man das kalkulieren, dass man auch mal wirklich sich einbetoniert.
Mhm. Ja. Trotzdem, du hast es gerade schon gesagt, also 0 Euro ist das Motorrad theoretisch wert. Mhm. Jetzt trotzdem, bevor wir jetzt irgendwie hier so einen Sturzteufel an die Wand malen und du bist ja schon bei vielen vorweggefahren, es ist äußerst unwahrscheinlich beim instruierten Fahren zu stürzen.
Ja, definitiv. Also ich habe das jetzt, ich weiß ja gar nicht, wenn ich das erste Mal angefangen habe zu instruieren, das ist bestimmt jetzt auch 7 Jahre her und dann habe ich das halt auch sehr, sehr häufig gemacht und da auch im Studium damals mein Geld so ein bisschen mitverdient und es ist tatsächlich 2-mal vorgekommen, dass jemand bei mir auf die Nase gefallen ist von, ich weiß nicht, wie vielen Hunderten oder Tausenden Instruktoren geführten Turns. Mhm. Also das kann natürlich mal passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist verschwindend gering. Und das war auch damals so, diese 2 Aussetzer. Der eine war schon eigentlich ein relativ erfahrener Rennstreckenfahrer, der das schon öfters mal gemacht hat. Der war einfach nur übermotiviert. Also das war jetzt kein Anfänger. Und einmal war es halt tatsächlich in diesem instruktorgeführten Fahren. Da ist die Dame, die hatte einfach irgendwie so einen leichten Blackout und ist dann auch geradeaus ins Gras und dann halt umgekippt. Es ist nicht viel passiert so, aber da passiert eigentlich normalerweise nichts.
Ja, viele so. Rechnen oder viele wissen gar nicht, was es bedeutet, auf einer Rennstrecke Motorrad zu fahren. Also es ist von der Anstrengung, von der Konzentration so hoch und so komplex. Und gerade das mit dem Blackout, manchmal sind die Leute einfach wie System Overload und dann hackt es. Es passiert dann meistens nichts, aber dann die fahren in die Box und vergessen, die Füße runterzustellen oder so. Einfach
genau, also solche Kleinigkeiten,
die passieren tatsächlich relativ häufig. Vom Konzentrationsfaktor, wie du es vorhin gesagt hast, du kannst ans Nordkap fahren, aber den ganzen Tag im Kringel fahren, hochkonzentriert. Da ist man abends einfach wie überfahren. Zwei Bier und ins Bett.
Also diese Kleinigkeiten, wie du hast, hier Füße nicht runternehmen oder auch, was ich schon ganz häufig gesehen habe, ist Ständer vergessen auszuklappen und dann kippe ich einfach mit dem Motorrad um nach dem Turn, weil die Leute dann so fokussiert oder fasziniert auch von dem Rennsteig gefahren sind und natürlich auch dann sehr kaputt sind. Ne? Also ich sage auch immer jedem, lasst mal beim Mittag unbedingt, esst mittags nicht unbedingt eine Mantaplatte, sondern hämmert euch mal lieber einen Apfel rein oder so. Nein, aber um dann auf deine Frage zurückzukommen, normalerweise passiert ein Sturz oder ähnliches jetzt beim instruktorgeführten Fahren eher nicht.
Instruktoren haben auch ein Auge dafür. Die sehen, also das ist so meine Beobachtung, was ich so sagen kann, die sehen auch die Anzeichen. Mit gerade, wenn es extrem heiß ist, letztes Jahr Tuner Grand Prix, 30 Grad, da sehen die Instruktoren, wenn jemand einfach schon am Ende ist und sagen, hey, mach mal eine Pause oder sie nehmen bewusst die Geschwindigkeit raus, ohne dass es die Teilnehmer merken. Also das ist der Vorteil am instruierten Fahren. Man wird vom Prinzip, wenn man das möchte und sich darauf einlässt, sicher durchgebracht.
Genau, ja. Das ist eigentlich so die Hauptsache, die man da auch als Instruktor, glaube ich, verfolgt. Ne? Einerseits, dass die Person glücklich ist, dass er ein bisschen was lernt und dass er halt auch sicher über den Tag kommt und dann abends hier Bierchen genießen kann. So.
Und falls irgendwas passiert, hafte ich dann natürlich selbst.
Selbst. Immer selbst. Mhm. Also da haftet keiner dann für dich. Außer es ist irgendwas Vorsätzliches, was aber eigentlich auf der Rennstrecke nicht vorkommt. Und auch da kann man dann ja in jeden öffentlichen Bereich gehen und sagen, ja, wenn es vorsätzlich ist, dann. Also nein, du haftest für dich selbst.
Mhm. Okay. Und du meintest vorhin, wenn du rausfährst, musst du dir mental klar machen, das Motorrad kostet 0 Euro.
Sollte man ja.
Mhm. Da mal so die Gegenfrage, was kostet denn so ein Renntrainingswochenende, wenn ich das so ganz low-budget-mäßig durchziehen möchte?
Von bis. Also ich glaube low-budget-mäßig, meistens ist es so, dass ja so zwei Tage, kommt auch so ein bisschen immer auf die Rennstrecke an, aber so zwischen 400 und 500 Euro kostet, je nachdem. Also nur die Nennung. Und dann kommen natürlich Sprit, eventuell Reifen. Ein gut vorbereitetes Motorrad. Also
Unterkunft,
falls man jetzt nicht irgendwie eine Möglichkeit hat, im Fahrerlager zu schlafen, also irgendwie ein Anhänger oder ein Camper oder sowas. Also ich sage mal, so low budget wie möglich, habe ich trotzdem so 1.000 Euro bestimmt.
Mhm. Aber low budget, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ist nicht immer das Beste, was du wählen kannst. Gerade wie du es gesagt hast, ich bin früher bei Veranstaltern gefahren, die haben keine Zeitnahme gehabt und somit auch keine Einteilung der Teilnehmer. Und dann fährt Kraut und Rüben zusammen. Mhm. Also dann hast du die ganz schnellen mit den ganz langsamen. Und je nach Strecke sind dann schon mal 100 km/h Geschwindigkeitsunterschied vorhanden. Und wenn die nicht alle in dieselbe Leistungsklasse gebracht werden würden, ist das super gefährlich. Und so eine Zeitnahme kostet Geld. Und wenn die sich die sparen, können die natürlich ein Training günstiger raushauen.
Und ich kann auch nur jedem, der mal auf die Rennstrecke fahren möchte, das empfehle ich auch jedem. Ganz viele haben ja auch immer so diese Meinung, dass der Reifen noch auf der Straße ja ganz gut funktioniert. Also reicht da für die Rennstrecke ja locker. Also für die Rennstrecke immer. Wenn man jetzt nicht unbedingt sehr erfahren ist, einen neuen Reifen aufziehen.
Und es macht bitte, auch bitte. Einen guten Veranstalter aus. Man muss zu einer technischen Abnahme und die werden einem dann das Thema mit den Reifen sofort erklären und sagen, nein, du fährst ja
und
keinen Meter.
Und ja, dann schreckt das natürlich viele dann immer gerne ab, wenn so ein Satz Reifen, je nachdem, was es ist, ne, also ein normaler Straßenreifen, keine Ahnung, was kostet sowas, ein Satz 150 bis 200 Euro oder so?
Genau, sagen wir mal 200 Euro.
Ja, und klar, ein Slick dann ist dementsprechend teurer, aber wenn wir von so einem Reifen gehen, ja, das sind dann irgendwie 150, 200 Euro, aber das ist alles besser, als wenn ich dann nachher mein ganzes Motorrad irgendwie eingekiest habe und ich gegebenenfalls noch im Krankenhaus liege, dann ärgert man sich gerade drum, dass man vielleicht 150 oder 200 Euro nicht investiert hat.
Verstehe, ja.
Für einen neuen Reifen.
Wobei man natürlich so ein bisschen, glaube ich, festhalten muss, so, du bist jetzt schon in der Richtung unterwegs, so Renntraining halt.
Genau.
Fürs instruierte Fahren halt, wenn ihr ein ganz normales Straßenmotorrad habt, baut die Teile, die ihr nicht für die Rennstrecke braucht, baut sie einfach ab,
genau,
klebt sie ab. Und wenn ihr dann einen guten Sportreifen drauf habt.
Dafür reicht das, aber ich sage es trotzdem immer nur.
Also sag mal sowas wie einen aktuellen Michelin Pilot Power, wie ein M9,
funktioniert.
Wie ein Super Corsa oder wie irgendwas anderes. Also da geht es ja nicht ums Rundenzeiten fallen, da geht es einfach nur ums Motorradfahren auf der Rennstrecke. Das funktioniert, also ihr braucht nicht dann zwingend einen neuen Reifen zu kaufen, aber ihr müsst ja bei den Kosten einfach bedenken, ihr habt die Nennung, ihr habt eventuell noch extra Geld für den Instruktor, das ihr bezahlen müsst. Ihr braucht natürlich das Geld für die An- und Abreise, was viele unterschätzen.
Essen
so, also je nachdem, wo die Rennstrecke ist, sage ich mal, von hier Stuttgart bis nach Oschersleben, ist eine halbe Tagesfahrt. Also sprich, da kommen 500 Kilometer zusammen. 500 Kilometer mit Hänger sind dann schnell halt auch mal 10 Liter pro 100 Kilometer und das einfach nur an Benzin, aktuelle Benzinpreise hin und her gerechnet. Da müsst ihr halt einfach schon Geld für ausgeben. Das gleiche natürlich auch Benzin auf der Strecke. Da fährt euer Motorrad auch mit Benzin. Also ihr müsst auch tanken. Und die Verbräuche sind meist etwas höher, weil ihr mit höheren Drehzahlen fahrt. Und so läppert sich halt so der eine Euro zum anderen. Und man kommt halt auf die von Mario schnell mal programmierten 700, 800 Euro selbst für so ein instruiertes Training, weil einfach die Nebenkosten neben der reinen Nenngebühr einfach nicht zu vernachlässigen sind. Das muss man einfach fairerweise festhalten. Trotzdem jetzt mal so unterm Strich, mal für alle. Du hast es jetzt ja schon ganz, ganz lange gemacht. Hat dich das Fahren auf der Renne zu einem besseren Motorradfahrer gemacht?
Das müssen andere beurteilen.
Okay, jetzt, wir haben keinen anderen da. Was würdest du selbst sagen? Mit breiter Brust, ja oder nein?
Ich glaube, ja, also im Vergleich zu, bevor ich das gemacht habe, auf jeden Fall.
Und nochmal mit deiner Erfahrung, weil du hast hier, was das betrifft, die größte Erfahrung und die meiste Erfahrung. Warum sollte man Rennstrecken fahren unbedingt ausprobieren?
Weil es einfach nur Spaß macht. Weil
es und sicherer.
Und es ist einfach sicheres, schnelles, dynamisches Motorradfahren. Also wenn man sich der Dynamik eines Motorrads nähern möchte, dann sollte man das da tun, wenn man daran Interesse hat, weil es dann auch einem klar wird, wie viel ein Motorrad eigentlich kann und wie viel die Technik auch kann. Und dann dieses an sich, also ich war, also bin ich jetzt gar nicht mehr so, aber dieses damals noch so in jungen Jahren, dieses an sich selber feilen und immer besser werden, schneller werden und dann so dieses, ah, da kriege ich noch so ein Zehntel, kann ich noch abfahren und so. Das, also mich persönlich hat das immer total angetörnt. Und dann halt dieses, auch die ganze Atmosphäre, die Leute da sind unfassbar nett. Also ich glaube, es gibt wenige Sportarten, wo so ein Miteinander gelebt wird. Also wenn da einer ein Problem hat, dann kann man sich da grundsätzlich eigentlich mit 80% der Leuten super austauschen und jeder hilft jedem. Und dieser Duft auch im Fahrerlager, diese Mischung aus Benzin, WD-40 und geil.
Ja, und die Stimmung, die Leute sind einfach super gut
drauf. Das ist einfach total toll. Dämliches Zeug labern, überall schöne Motorräder. Das fasziniert mich immer noch. Und das finde ich immer noch toll. Darum sollte man das unbedingt mal machen. Ja, und auch wichtig, einmal muss man sich auch, finde ich, einmal einkießen. Das gehört dazu. Ich weiß, wir sind hier gerade über.
Finde ich jetzt nicht. Aber ja, okay. Einmal.
Also, auch, weil man muss auch sagen, jeder Sturz schult.
Ja.
Aus Fehlern lernt man.
Also, wir sitzen jetzt hier gerade mit vier Leuten. Drei sind vielleicht jetzt nicht direkt Marios Meinung. Also von daher. Was aber wichtig bleibt festzuhalten, Mario ist jetzt so ein bisschen mehr in Richtung Rundenzeiten, fahren schon abgedriftet, auch mit der 125er. Nutzt die Angebote, die es da draußen gibt. Wir können natürlich jetzt hier über das Motorrad Action Team sprechen, weil das ist direkt unsere Eventabteilung im Haus. Es gibt natürlich auch noch andere Anbieter. Guckt, dass ihr sowas mal wahrnehmt. Es macht euch besser. Es macht euch zu einem besseren Motorradfahrer. Ihr stoßt in Bereiche vor, die ihr sonst gefahrlos nicht ausloten könnt. Und wie der Olli uns ja gesagt hat, das Action Team hat extra einen Special Deal für Trainings mit 125er. Also nutzt das. Nutzt die Zeit, die ihr da auf der Rennstrecke verbringen könnt, weil es ist einfach geil, würde ich sagen.
Es gibt nur ein Problem an der Sache. Wenn man das ja einmal gemacht hat, will man das ja immer wieder machen. Suchtfaktor
ist sehr hoch.
Genau.
Also, muss man sich bewusst sein.
Also an die Eltern da draußen, wenn eure Kinder keine Drogen nehmen sollen, dann schickt sie einfach mal auf Rennstrecke.
Aber wenn du mit den Eltern...
Kostet genauso viel, aber macht mehr Spaß.
Und ist gesünder und ist toll.
Aber ich kann dir von meiner Mutter erzählen, die fand den Motorradfahren immer schrecklich. Mhm. Ich hatte damals so einen furchtbar hässlichen, voll verkleidetes Motorrad, so eine GSX 57F. Also wirklich nicht schön. Aber für meine Mutter war das voll verkleidet und turboschnell. Und da war gleich immer Panik dabei. Sie fand den Motorradfahren schrecklich. Mein Vater fährt auch. Und dann habe ich mit Rennstrecke angefangen. Das fand sie auch ganz arg schrecklich, bis sie einmal dabei war, als ich gestürzt bin und mir tatsächlich dann das Schlüsselbein gebrochen habe. Und dann hat die mal mitbekommen, wie das alles vonstatten geht. Und ab da war für sie klar, ich hätte gerne, dass du nur noch auf der Rennstrecke fährst. Weil einfach, wenn man mal zu Fall kommt, du hast immer sofort Hilfe. Und die Hilfe hast du sofort. Also du hast auch nicht irgendeinen Blödsinn mit einem Baum oder einer Leitplanke, sondern die Hilfe ist sofort da.
Das ist bei mir tatsächlich genau das Gleiche mit meiner Mutti.
Und seitdem ist die mit Rennstrecke völlig entspannt. Sie weiß, dass was passieren kann. Und meine Frau sitzt da im selben Boot. Die wissen, dass da was passieren kann, aber sie wissen, bei solchen Aktivitäten bist du immer gut aufgehoben.
Ich glaube, ein besseres Schlusswort können wir jetzt gar nicht finden.
Dem ist deswegen nichts hinzuzufügen.
Sagen wir vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge, in der wir uns über Renntrainings und Rennstreckenfahren auch 125 unterhalten haben. Vielen Dank an Moritz, dass du wieder dabei warst.
Nichts zu danken. Vielen Dank an Mario und Olli, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Gar kein Problem.
Vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
Genau. Und wir hoffen, dass ihr da draußen auch viel Spaß hattet. Wir sagen damit Ciao und Tschüss und sehen uns oder hören uns wieder bei Folge 26 der 125er James Podcast. Und da reden wir über das Schrauben und über Werkzeug. Also bleibt dran, bleibt uns gewogen und euch da draußen eine schöne Zeit.